richtig Arbeit. Das fällt nicht einfach so vom Himmel. Das ist nicht nur einfach Geistinspiration, sondern da steckt wirklich Üben und Üben und Üben dahinter. Ich weiß, wovon ich spreche. Eine Sache habe ich noch vergessen bei den Ansagen. Wir starten in diesem Monat mit unseren Kleingruppen. Das heißt, in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen wirst du persönliche und auch öffentliche Einladungen bekommen, Teil einer Kleingruppe zu werden. Wir machen das deshalb, weil unsere Gemeinde nur dann gesund werden wird und wachsen wird, wenn wir uns unter der Woche oder wenn wir uns gelegentlich unabhängig vom Gottesdienst treffen und miteinander unterwegs sind und miteinander im Gespräch sind. Deswegen haben wir unsere Kleingruppen gestartet. Es gibt schon diverse inoffizielle Kleingruppen und die machen wir jetzt so richtig offiziell. Also wenn du eine Einladung bekommst von mir oder von anderen Personen, dann überleg doch mal, ob du nicht in Zeit investieren solltest, Gemeinschaft zu haben mit Menschen, die mit Jesus gemeinsam unterwegs sind. Okay, nun habe ich die große Freude, den Philipp Schmidt vorzustellen. Nicht nur, weil ich heute dann nicht predigen muss. Ich musste keine Predigt vorbereiten. Das ist eine Nebensache. Predigen mache ich gerne. Ich bereite mich auch gerne vor. Aber ich freue mich, dass der Philipp heute Morgen hier predigt zu Beginn unserer 21 Tage des Gebets. Philipp ist in unserem Kernteam und noch genauer ist im Leitungsteam Plus. Also er befindet sich in Ausbildung. Er will oder er wird einmal Pastor werden einer Gemeinde oder eines Standortes, so der Herr will. Hoffentlich gar sehr bald. Wir werden das sehen. Ich habe das dem Philipp diese Woche auch bei einer Sprachnachricht gesagt. Weißt du, Philipp, du musst das so sehen. Ich bin dein Trainer und du bist ein talentierter Fußballspieler. Das heißt, du musst mir in der Predigtvorbereitung dein Predigtskript schicken und ich gebe dir ein Feedback darauf. Und ich möchte euch bitten, dass ihr den Philipp total ermutigt, nicht nur indem ihr ihn anlächelt, sondern dass ihr ihn einfach supportet und unterstützt, während er predigt. Und alles das, was nicht so gut war, da bin ich schuld, okay? Weil ich ihn darauf nicht aufmerksam gemacht habe. Und das, was gut war, das kommt aus der Feder, aus der Inspiration und von den Gedanken von Philipp. Bitte lasst uns Philipp willkommen heißen, indem wir ihm mal einen Applaus bringen und dann macht der Philipp das.
Ihr müsst nicht immer applaudieren, aber es fühlt sich gut an. Ja. 21 Tage des Gebets wollen wir heute starten. Ja, 21 Tage, wo wir auf eine Reise gehen wollen, wo wir Gott suchen wollen, wo wir Gott als Gemeinde ja bestürmen wollen auf seinem Thron und ihn fragen wollen, wie es weitergeht. Wir haben von der Vision gehört, pro Zeche eine Kirche, Ruhr City Church und so weiter und so fort. Was Mark so eines Tages mal empfangen hat, als er in Amerika war. Aber jetzt geht's ja so weiter. Jetzt sind wir als Gemeinde gefragt, wie es weitergeht. Und da wollen wir ja nicht einfach irgendwie entscheiden, sondern wir wollen Gott suchen, Gott fragen, was er vorhat. Was für Standorte er plant, für welche Wege er gerne mit uns gehen möchte und so weiter und so fort. 21 Tage des Gebets, weil wir sind davon überzeugt, dass Gebet den Arm Gottes bewegt. Stark. Der Gebet bewegt den Arm Gottes. Amen. Und die 21 Tage sind nicht mehr oder weniger wert als eure oder unsere Gebetsabende am Dienstag oder die Pray First Samstage Anfang des Monats, die wir ins Leben gerufen haben, sondern ein weiterer Bestandteil der Kirche, die wir sehen, ist eine betende Kirche. Wir haben in unserem Visionspapier gesagt, die Kirche, die wir sehen, ist eine betende Kirche. Was für ein starker Morgen bis hierhin, weil Gott sich finden lassen hat, als wir ihn gesucht haben. Er auf einmal so stark präsent war. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, in welchen Herausforderungen du steckst. Es waren einige vorne. Aber ich glaube, Gott hat heute Morgen einen neuen Stein ins Rollen gebracht, der uns unser Herz bewegen möchte, unser Herz einfach erfrischen möchte. 21 Tage des Gebets. Und wir haben, oder Mark hat gesagt, jeden Tag wollen wir uns um einen Schwerpunkt kümmern. Und heute Morgen geht es um Danke. Wie kann man ein Gebet oder eine Gebetsphase nicht besser starten, als mal das zu fokussieren, was Gott einem schon gegeben hat. Anstatt auch, also mal auf das zu fokussieren, was Gott einem gegeben hat. Wo oft sind wir so gepolt, dass wir schnell das fokussieren, was wir nicht haben. Aber Gott möchte, dass wir auch Dinge betrachten, die wir schon sehen oder erlebt haben. Heute Morgen soll es um Danke gehen. Und wie großartig es ist, für Dinge zu danken. Ich meine, wir sind auf 21 Tagen unterwegs, um zu fragen, wo Gott mit uns hin möchte, mit Ruhr City Church und so weiter und so fort. Aber wir dürfen nicht vergessen und das tut ihr nicht, das weiß ich, dass 60 Jahre lang hier etwas entstanden ist. 60 Jahre lang ist ein Erbe entstanden, was wir als Root City Church weitertragen dürfen. 60 Jahre lang hat Gott diese Gemeinde getragen und geprägt. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Wir werden es am 1. Dezember richtig, richtig krachen lassen. Wir werden es richtig feiern. Aber wir dürfen uns heute auch einfach mal fokussieren nochmal, dass Gott einfach 60 Jahre lang hier gewirkt hat und 60 Jahre lang sich gezeigt hat und sich offenbart hat. 60 Jahre lang. 21 Tage des Gebets. Heute geht es um Dank. Ich möchte euch in eine Geschichte aus meinem Leben hineinnehmen, weil Dankbarkeit immer herausfordernd ist. Wisst ihr, vor 4 Jahren, 2015, war für mich und meine Frau ein Jahr der gemischten Gefühle. 2015 war unsere Hochzeit. Das war jetzt kein Tag der gemischten Gefühle, es war ein Tag der Glückseligkeit, der war großartig. Wenn ich daran zurückdenke, denke ich, wow, was für ein genialer Tag. Man hat zwar irgendwie alles, was andere einem erzählen, nicht erlebt, weil man in so einer emotionalen Adrenalinkick war, aber an das, was ich mich erinnern kann, es war großartig. Ein paar Tage später oder ein paar Wochen später, das Interessante war, meine Schwester war schwanger. Mit Leni, also unserer Nichte, und sie sollte eigentlich genau am Hochzeitstag kommen. Also der ausgezählte Tag war der 27.06. Und meine Schwester sagt, boah, Philipp, ey, musstest du diesen Tag nehmen für deine Hochzeit? Ich weiß nicht, ob ich kommen kann. Ne, Leni soll eventuell zur Welt kommen. Und ich sage, ja, okay, sind wir mal gespannt, ne, was so passiert. Wir haben uns den Tag ausgesucht, das passte halt einfach so. Und Leni kam nicht. Leni hat gewartet, ganz brav, wie sie ist. Und das Spannende war, dann sind wir in die Flitterwochen gefahren und Leni kam immer noch nicht. Und meine Mutter hat irgendwann gesagt, Philipp, Leni wartet auf Onkel und Tante, bis ihr wieder da seid, um das Licht der Welt so quasi zu erblicken. Ein großartiger Moment, dann dieses kleine Geschöpf zu sehen. Aber dann kam ein Schicksalsschlag in unser Leben hinein, der auf einmal diese Glückseligkeit ein bisschen vernebelte. Und zwar, eines Morgens war ich im Büro und da rief mich meine Schwester an. Meine Schwester ruft sonst nie an. Ich rufe meistens an, aber oder WhatsApp halt, aber sie ruft meistens nie an. Das war schon das erste Mal, okay, meine Schwester ruft mich an, ist irgendwas? Oder will sie einfach nur quatschen morgens früh im Büro? Eigentlich eine doofe Uhrzeit zum Quatschen. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, wenn du dann an das Telefon gehst und sagst, hey, wie geht's? Cool, dass du anrufst und du merkst auf einmal an der anderen Leitung eine Stimmung, wo du eigentlich in dem Moment schon weißt, oh, da ist irgendwas passiert. Sie hat es noch nicht ausgesprochen, aber du weißt, irgendwas ist gerade vorgefallen und irgendwas stimmt gerade nicht. Und dann sagte sie nur, Philipp, Rainer ist tot. Und Rainer war der Lebensgefährte meiner Mutter. Gerade frisch in Rente, wir haben es gefeiert, er hat sich so gefreut, endlich die Arbeit hinter sich zu lassen und so quasi in sein Rentendasein zu starten. Er war ein Segen für unsere Familie, ein richtiger Gewinn. Und auf einmal kriegst du diese Nachricht. Und auf einmal ist Dankbarkeit nicht das Erste, woran du denkst. Auf einmal ist nicht, hey, wie cool es mir gerade geht, wie cool die Hochzeit war, wie cool das war, was Gott in meinem Leben getan hat. Auf einmal denkst du, warum, weshalb, und wieso? Warum passiert das jetzt gerade mit 64 Jahren ohne Vorzeichen? Also am Vorabend war ihm irgendwie nicht gut. Er ist ins Krankenhaus gegangen. Er ist kein Typ, der gerne zum Arzt geht, auch nicht gerne ins Krankenhaus geht. Aber es war wohl so bescheiden, dass ihm das gedrängt hat, ins Krankenhaus zu gehen. Und die Ärzte gesagt haben, wir finden nichts. Keine Ahnung, warum es ihm so schlecht geht. Schlafen Sie erstmal in der Nacht hier, wir gucken morgen weiter. Und am nächsten Morgen ist er nicht aufgewacht. Leute, das war ein Moment in meinem Leben, wo die Dankbarkeit ganz, 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 ganz weit weg war. Solche Situationen sind uns bestimmt alle bekannt. Wo auf einmal dieses Gefühl der Dankbarkeit sich nicht einschleichen möchte. Wo es uns schwerfällt, Danke zu sagen. Wo es uns schwerfällt, dankbar zu sein. Indem wir merken, unser Fokus liegt nicht auf den Dingen, die wir vielleicht schon mal erlebt haben, die cool waren, sondern unser Fokus liegt auf den Dingen, die gerade einfach passieren, die uns irgendwie ein Rätsel aufgehen lassen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir nicht wissen, warum, weshalb das gerade passiert. Aber die entscheidende Frage hier ist doch, wie? Wie können wir unseren Fokus verändern? Wie können wir mehr dieses Gefühl der Dankbarkeit im Herzen tragen, auch in solchen Situationen? Wie können wir diese Freude, die Jesus uns gegeben hat oder die Jesus uns quasi ins Herz hineinschreiben möchte, in diesen Situationen umfassen, in Situationen, wo wir herausgefordert sind, aufgrund von Gefühlslagen, von Emotionen, die uns gerade irgendwie bewegen, finanziellen Notständen oder auch gesundheitlichen Herausforderungen. Wie können wir diese Dankbarkeit, diese Freude in Jesus in diesem Moment umarmen? Wie? Wisst ihr, solche Momente, solche Situationen fühlen sich nicht besonders gut an. Solche Situationen sind eine Herausforderung für unser Glaubensleben. Und ich glaube, das sind diese entscheidenden Kämpfe, die wir kämpfen müssen, wenn Paulus schreibt, ihr kämpft einen guten Kampf des Glaubens. Dass wir kämpfen müssen für unsere Freude, dass wir kämpfen müssen für unsere Dankbarkeit in unserem Herzen, die Gott in unser Herzen hineinschreiben möchte. Die Bibelstelle heute Morgen, um die es ja so ein bisschen geht, lesen wir im 1. Thessalonicher 5, Vers 18, aber ich möchte gerne ab 16 bis 18 lesen, damit ihr Bescheid wisst. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Paulus schreibt, seid alle Zeit fröhlich. Und wir stellen fest, dieses alle Zeit fröhlich sein ist gar nicht so einfach. Dieses alle Zeit fröhlich zu sein ist manchmal echt stark und kämpfen in unserem Alltag, weil wir in Situationen hineinkommen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, trotzdem drinstehen. Und dann sagt Paulus, ich meine, Paulus war eine coole Socke, aber trotzdem sagt Paulus irgendwie, sei einfach fröhlich. Sei einfach fröhlich. Und dann denkst du dir, yo, Paulus, gut, dass du das sagst. Aber wie? Seid alle Zeit fröhlich. Gott ist der Heiler unseres Herzens, der Heiler unserer Gedanken und der Heiler unseres innerlichen Schmerzes. Er hilft uns, die Perspektive zu wechseln. Er hilft es, uns, neue Dinge zu fokussieren. Und Paulus ist halt eine coole Socke, habe ich gesagt. Und Paulus gibt uns hier einen Schlüssel mit. Oder er gibt uns, ich will nicht sagen Geheimnispreis, weil es ja dann nicht mehr geheim ist, weil er es ja sagt, was los ist. Aber er gibt uns einen Schlüsselpreis, wie wir in solchen Situationen, die uns herausfordern, die Freude umarmen können. Wie wir in Situationen, die uns herausfordern, wieder in diese Dankbarkeit fokussieren können. Er sagt, seid fröhlich alle Zeit oder seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Wisst ihr, die Welt ist voller Leid. Und selbst Jesus war ja herausgefordert. Ich meine, wenn wir an die Geschichte zurück uns erinnern, wo er im Garten Gethsemane steht und seine Jüngern da bittet, dass sie wachen sollen, während er zum Beten geht. Und er wirklich den Herrn fragt, Herr, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Ich glaube, Jesus war in diesem Moment bewusst, welcher Schmerz und welches Leid auf ihn warten wird. Dieser Weg ans Kreuz, dieser Schmerz, der kommen wird. Und er fragt, Herr, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Hier steht nicht im Lukas-Evangelium, wie lange es ungefähr gedauert hat, dass er da so im Beten war. Aber die Jünger sind eingeschlafen. Er kam wieder, Jünger waren eingeschlafen, also man könnte mutmaßen, dass es eine längere Zeit war, die Jesus weggeblieben ist, die Jesus im Gebet geblieben ist. Aber der entscheidende Fokus, den ich hier betrachten möchte, ist, dass Jesus betete. Jesus betete ständig. Wenn wir Jesus in den Evangelien lesen, was er getan hat, er hat sich immer wieder zurückgezogen, um zu beten. Und Paulus ermutigt uns hier im 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass. Seid alle Zeit fröhlich und betet ohne Unterlass. Das wie können wir solche Situationen quasi erleben, indem wir auf einmal diese Umstände hineinkommen, die uns herausfordern. Betet ohne Unterlass. Sucht Gott und fragt ihn nach seiner Güte, nach seiner Kraft. Sucht seine Gegenwart und betet ohne Unterlass. Paulus ermutigt uns und sagt, dass das Gebet ist der Schlüssel. Das Gebet ist das, was uns freisetzt. Das Gebet ist das, was uns, was den Arm Gottes bewegt, dass er eingreift in dein Leben. Er wird den Umstand vielleicht nicht verändern, aber er wird deine Perspektive verändern. Er wird dir neu zeigen, was er getan hat am Kreuz und was er in deinem Leben schon an großartigen Dingen getan hat. Er wird auf einmal deinen Fokus nicht mehr auf die Dinge fokussieren lassen, die dir fehlen, sondern vielmehr auf die Dinge fokussieren lassen, die du hast. Amen. Betet ohne Unterlass ist der Schlüssel. Betet ohne Unterlass. Und dieser Aspekt, den war der Paulus, glaube ich, richtig, richtig wichtig, weil in vielen Paulusbriefen schreibt er viel übers Beten. Zum Beispiel auch in dem Philippa, da schreibt er auch, hört nicht auf zu beten. Hört nicht auf zu beten. Und dann geht's ja auch weiter, seid dankbar, weil heute wollen wir ja so ein bisschen über Dankbarkeit reden. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Das Gebet soll mit Danksagung verbunden sein. Aber wir werden hier nicht ermutigt, unbedingt Danke zu sagen. Sondern Paulus will uns ermutigen, dankbar zu sein. Versteht ihr? Er sagt nicht, fangt an in eurem Gebet, indem ihr Danke sagt, weil er weiß, dass ihr euch nicht danach gerade fühlt, dankbar zu sein. Deswegen wird er auch nicht euch sagen, heuchelt mal was vor und sagt einfach mal Danke, weil Paulus weiß, dass du nicht dankbar bist in Situationen, wo du finanziell herausgefordert bist. Paulus weiß, dass du in solchen Todesfällen herausgefordert bist und nicht dankbar bist. Paulus weiß, wenn es dir Gesundheit nicht gut geht, dass du herausgefordert bist und nicht dankbar sein kannst. Er sagt nicht, sag Danke und heuche irgendwas vor, sondern er sagt, bete ohne Unterlass, sodass das Gefühl der Dankbarkeit in dein Herzen hineinkommt. Amen. Um Dankbarkeit in der Größe zu erleben, wie es Paulus erwähnt, ist eine veränderte Denkweise notwendig. Wisst ihr, es ist oft so, dass wir vergessen die Dinge, an die wir uns erinnern sollen und erinnern uns an Dinge, die wir vergessen sollten. Und ich will uns heute Morgen ermutigen, das zu wechseln. Dass wir hier einen Perspektiven-Switch vornehmen. Dass wir Dinge, an die wir uns erinnern sollen, nicht vergessen. Und die Dinge, die wir vergessen sollten, auch vergessen. Gott will unser Herz und unsere Gedanken bewahren und uns neu mit Freude und Hoffnung füllen. Wie? Fang an zu beten. Wenn du merkst Situationen, die dich herausfordern, fang an zu beten. Fang an zu beten in deiner stillen Kammer zu Hause, wie man so schön sagt. Und fang an, Gott zu suchen und ihm genau das zu sagen, was dir gerade schwerfällt. Und sag, greif in mein Leben ein. Ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Größe, greif ein. Solche Situationen kennen wir alle. Rückschläge in der Gesundheit, Rückschläge in unserer finanziellen Situation oder unserem Geldbeutel, Rückschläge auch in den Schulnoten oder Arbeitszeugnisse. Eine Diagnose vom Arzt verändert auf einmal unseren Alltag. Wir kennen solche Situationen allen. Der Anruf hat meine Situation verändert. Du verlierst jemanden, der dir nahe steht und siehst auf einmal eine Lücke in deinem Leben und weißt nicht, wie man diese füllen kann. Du weißt nicht, wie diese zu füllen, ja, wie das passieren soll, weil du auf einmal eine gewisse Leere in dir verspürst. Mit Gott sind wir in solchen Zeiten niemals alleine. Niemals. Und wenn du in solchen Situationen bist, will ich dich ermutigen, fang an zu beten. Bete ohne Unterlass. Bete ohne Unterlass. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns ermutigt fühlen dürfen, Gott als erste Adresse im Gebet zu suchen. Auch wenn wir nicht das Beten in manchen Umständen fokussieren, weil es uns schwerfällt. Weil es uns nicht gerade danach ist, zu beten. Und ich kann das sehr wohl nachvollziehen. Ich habe nicht aufgelegt, als meine Schwester angerufen und habe gesagt, Chef, ich bin mal eben eine halbe Stunde weg, ich muss beten. Sondern ich habe mich auf meinen Schreibtischstuhl an meinem Büroplatz gesetzt und war still, weil ich jetzt erstmal verarbeiten musste, was ich gerade gehört habe. Und mir war nicht nach beten. Ich habe meine Frau angerufen, habe ihr auch diese Nachricht kundgetan. Dann bin ich nach Hause gekommen, hatten nicht meine Frau und ich war nicht die erste Situation, komm, wir setzen uns hin und wir beten, sondern wir haben erstmal gemeinsam geweint. Erstmal gemeinsam diesen Frust oder diese Trauer irgendwie zugelassen und darüber nachgedacht, was jetzt gerade passiert ist. Und dann kommen ja auch ganz andere Fragen auf einmal zu, ne? Beerdigung, dies, das, jenes, wo du eigentlich gar keine Zeit hast, irgendwie diesen Trost so richtig zu verarbeiten, weil auf einmal meine Mutter sagt, Philipp, du musst dich darum kümmern, weil ich habe dazu keine Kraft. Und du natürlich sagst, kein Thema, wird gemacht, weil du sagst natürlich nicht, Mama, ich habe auch keine Kraft, aber du machst es. Aber lass uns gemeinsam ermutigt fühlen, solche Situationen als allererste Adresse Gott zu suchen und zu beten. Die Kirche, die wir sehen, ist eine betende Kirche. Ich weiß noch, wie wir als Familie zusammensaßen eines Tages, relativ Zeit später, also der Todesfall war im September und irgendwann im Oktober, es war ein goldener Oktobertag, Sonntag, Samstag, ich weiß es nicht mehr, wo wir uns als Familie getroffen haben, hier in Essen-Kettwig, da am Ruhrbogen und gesagt haben, wir treffen uns auf ein Käffchen. Und meine Mutter, auf einmal war das total spannend. Auf einmal war das ein bisschen Zeit vergangen und auch die Beerdigung war hinter uns. Wir sind spazieren gegangen, haben dann Käffchen getrunken und auf einmal hat meine Mutter gesagt, Philipp, Jill, so heißt meine Schwester, wisst ihr, ich bin so dankbar, dass Leni da ist. Und ich hab das erstmal gar nicht verstanden, so, ne? Weil klar, sie ist da, aber Rainer ist weg. Sie ist da, aber Rainer ist weg. Und meine Mutter sagt, ich bin so dankbar, dass Leni da ist. Und auf der Heimfahrt habe ich zum Sandra und ich darüber gesprochen. Und auf einmal ist uns klar geworden, hey, Gott hat hier eingegriffen. Gott hat auf einmal die Perspektive meiner Mutter verändert. Sie hat nicht mehr auf den Verlust geblickt, hey, Rainer fehlt mir, sondern sie hat auf den Gewinn geschaut, ich habe Leni bekommen. Eine wunderschöne, prachtvolle Enkeltochter. Oder Enkelkind, wie man das sagt. Ne? Kann davon noch nicht reden. Das. Und ich fand das so spannend. Und das war auch so ein Change-Moment, also ein Wechselmoment von Sandra und mir, wo wir echt gesehen haben, hey, wir müssen unsere Perspektive verändern. Wir dürfen nicht mehr so sehr auf die Trauer schauen, dass Rainer weg ist. Und es ist schade. Aber wir wollen das fokussieren, was wir haben. Wir haben uns, wir haben eine wunderbare Nächte. Und das ist großartig. Lass uns dafür Danke sagen. Und das war ein Moment in unserem Herzen, der Veränderung gebracht hat. Die Kirche, die wir sehen, ist eine betende Kirche. Lasst uns gemeinsam davon träumen, dass wir eine Gemeinde werden, dass wir eine Gemeinde sind und werden, so sagen wir es, ist cooler, dass wir eine Gemeinde sind und werden, die Gott als allererste Adresse in Nöten aufsucht, in Stürmen aufsucht, wo wir gemeinsam Umstände, die uns heimsuchen oder die uns einfach begegnen, im Gebet an Gott adressieren. Amen. Die Kirche, die wir sehen, ist eine betende Kirche. Und wir wollen uns dann nicht mit akzeptieren und damit zurechtfinden, dass wir auf das uns fokussieren, was wir nicht haben, sondern wollen uns ermutigt fühlen, auf das zu blicken, was wir haben und diese Dankbarkeit in der ganzen Fülle erleben, die Jesus Christus für uns vorbereitet hat. Paulus schreibt, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Amen. Vater, ich danke dir, Herr. Und ich lobe deinen Namen, Herr. Und ich preise dich, Herr. Und ich danke dir, Herr, für deine Größe, Herr. Ich danke dir, dass du ein Gott der Größe bist und dass du immer, immer für uns da bist, wenn wir uns herausgefordert fühlen, Herr. Und wir wollen, Herr, dass du in unser Herz hineinschreibst, Herr, dass wir nicht aufhören zu beten, Herr. Ich will uns, dass du uns immer wieder ermutigst, dich zu suchen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du ein Herr bist, der eingreift, Herr, und der Perspektiven verändert, Herr. Und ich danke dir, Jesus, Herr. Amen.